So, guten Morgen nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt halbwegs gut geschlafen. Wenn auch kurz, dann wenigstens gut und schnell. Ich habe gut geschlafen, ich habe ein schönes Bett gehabt. Gell? Aber das Leben ist nicht fair, das wissen wir ja. Gell? Es gibt keine Gerechtigkeit heute mehr. Auf jeden Fall schön bei euch zu sein. Ich möchte noch beginnen mit einem Gebet. Und dann möchte ich euch heute, morgen, kurz ein paar, ich nenne es, objektive Gründe nennen, warum ich an den Herrn Jesus glaube. Und morgen früh werden wir dann besprechen, wie das Leben mit Jesus funktionieren kann. Also heute ein paar objektive Gründe und morgen, wenn du es so nennen möchtest, ein paar subjektive Gründe, warum ich an den Herrn Jesus glaube. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken für das Vorrecht dieses Morgens. Wir danken dir, Vater, dass deine Liebe jeden Morgen neu ist. Dass wir nicht angewiesen sind auf die Liebe von gestern, sondern deine Liebe ist jeden Morgen neu, so auch heute. Und auch heute möchtest du wieder ganz neu die Herzen der Menschen erreichen, auch mein eigenes vor allem, damit wir wieder lernen, mit dir zu leben, ein Stück mehr. Herr, wenn es für manche ein Lebensanfang ist mit dir, dann freuen wir uns. Wenn es für viele eine Erneuerung, eine neue Vision ist, mit dir zu leben, eine neue Freude, auf dich zu hören, dann freuen wir uns. Danke jetzt für das Vorrecht deiner Gegenwart. Du allein bist würdig, Herr, unsere Ehre, unsere Anbetung zu bekommen, denn es ist kein anderer Gott, nur du alleine. Amen. Wisst ihr, welche Frage ich oft bekomme von vielen Christen und vor allem aber Nicht-Christen? Und das ist, wo gefragt wird, ja Hans-Peter, ist denn die Christenheit, das Christentum, Jesus Christus, ist das wirklich der einzige Weg zum Vater, der uns in den Himmel führt, in die Gemeinschaft mit Gott? Denn es werden ja heute viele Wege angeboten. Viele von euch wissen das, andere vielleicht weniger. Wisst ihr, was meine Person angeht? Ich muss immer überzeugt sein von der Richtigkeit einer Sache, bevor ich mich voll hineingeben kann. Mir wird manchmal vorgeworfen und vielen Christen im Allgemeinen, einen blinden Glauben zu haben. Wenn du in die Kirche gehst, musst du den Verstand vorne bei der Garderobe abgeben. Denn du musst nur glauben, was der sagt, musst du halt glauben. Sie sagen, ihr klammert euch da an Christus, weil ihr ja sonst nichts habt und selber schafft ihr es auch nicht. Und so glaubt ihr halt an ihn. Aber ich muss euch etwas ganz ehrlich gestehen. Ich könnte nicht mit einem blinden Glauben leben. Mein Herz kann sich nicht an etwas erfreuen, was mein Verstand abstößt. Das geht nicht. Und wenn mein Verstand zum Beispiel sagt, ja, das Christentum, das ist irgendwie, das musst du halt glauben und wenn du es glaubst, wirst du selig, wenn nicht auch so ähnlich. Damit könnte ich nicht leben. Mein Herz kann sich nicht an etwas erfreuen, was mein Verstand abstößt. Ich kann nicht von Herzen an eine Sache glauben, die ich vom Verstand her ablehnen muss. Wenn man so über Gott und die Welt spricht, kommt oft die Frage, wie ich gesagt habe, ist Christus der einzige Weg oder gibt es doch noch einen Hinterweg, eine zweite Tür zum Vater, in den Himmel, ins Leben? Und heute wird ja oft gesagt, Christus ist wahrscheinlich ein Weg, aber ihr dürft doch nicht so intolerant sein, das kann nicht der einzige sein. Was ist mit den ganzen anderen? Und wenn ein Christ, wenn du festhältst, zum Beispiel an Johannes Kapitel 14, Vers 6, wo Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer nur durch mich. Wenn du das heute behauptest, dann bist du ein unbelehrbarer, konservativer Fundamentalist. Und du wirst wahrscheinlich sehr unpopulär sein, wo immer du dich bewegst. Nun, ist Christus der einzige Weg? Darauf kommt's an. Ist er der einzige oder gibt's mehrere? Und das nenne ich objektive Gründe, was ich heute mit euch kurz machen möchte. Müssen wir als Christen daran festhalten, dass nur Jesus uns rettet, oder müssen wir lernen, etwas toleranter zu sein? Andersdenkenden gegenüber auch andere Meinungen als wahr gelten zu lassen. Bevor wir anschauen, was das Wort Gottes dazu sagt, möchte ich eine Sache, dass wir eine Sache klar verstehen. Ich habe vor ein paar Jahren auf einer Berghütte, war das, ein Mädchen getroffen, und die ist gerade rumgereist in Nepal, Indien und diesen Ländern. Und dann hat sie mir gesagt: Weißt du, Hans-Peter, ich habe Hinduisten getroffen, die sind viel hingegeben als ihr Christen. Ich habe Buddhisten getroffen, die sind viel gläubiger als ihr. Ich habe Moslems getroffen, die leben ihren Glauben viel mehr als ihr Christen. Dann habe ich ihr gesagt: Das mag so sein, aber ich bin gerettet. Das klingt sehr arrogant, extrem arrogant. Ich sage, ich bin gerettet. Wie kann ich sowas sagen? Ich möchte euch da kurz erklären, es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Der Mensch wird nicht gerettet durch seinen Glauben. Wenn du das glaubst, bist du falsch. Dein Glaube rettet dich nicht, und ein Glaube rettet keinen einzigen Menschen. Es ist immer das Objekt, an das du glaubst, das dich retten kann oder eben nicht retten kann. Glaube an sich schadet niemand und hilft auch niemand. Glaube rettet niemand. Unser Glaube muss sich immer auf etwas gründen, und darauf kommt es an. Ich möchte euch das erklären. Angenommen, ich stehe vor einem zugefrorenen See und das Eis, übrigens, da oben sind noch ganz viele Stühle, da habt ihr sogar die Superplätze. Ja. Braucht ihr gar nicht reintragen. Aber könnt ihr auch gerne da hinsetzen, aber hier sind noch viele frei. Wenn ich vor einem zugefrorenen See stehe, und das Eis ist nur so dünn. Ich war kürzlich in Schweden, da waren alle Seen zugefroren da oben. Das war aber dick. Aber das Eis ist nur so dünn. Und dann sagst du: Ich weiß, das Eis ist dünn, aber ich habe großen Glauben. Und mein großer Glaube, der bringt mich darüber. Und du gehst rüber mit deinem großen Glauben, brichst in der Mitte ein und bist tot. Andererseits, wenn das Eis so dick ist, kannst du ganz kleinen Glauben haben. Du kannst zittern und sagen: Ich glaube, ich komme da nie rüber. Aber dann zitterst du drüber mit deinem kleinen Glauben und, surprise, surprise, sagt man auf Englisch, Überraschung, du kommst rüber. Obwohl du fast keinen Glauben hast. Warum? Weil nicht der Glaube bringt dich von einem Ende des Sees zum anderen Ende, sondern das Objekt, an das du glaubst. Das Eis trägt dich drüber, nicht dein Glaube. Und die Bibel erklärt ganz klar, dass das Objekt, das Eis, das uns rüberträgt zum Vater, ist der Herr Jesus Christus, einzig und allein. Darum ist es Unsinn. Wisst ihr, was man bei uns, ich komme von so einem Bergdorf, Ramsau, und da hört man oftmals, gerade von älteren Leuten, es ist 8 Uhr, gell, es läutet rundherum, da hört man öfter von Menschen, die sagen: Es ist ganz wichtig, dass du Glauben hast. Was du glaubst, ist nicht so wichtig. Hauptsache, du hast Glauben. Das ist Blödsinn. Das stimmt nicht. Denn dein Glaube macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist immer das Objekt, an das jemand glaubt, welches den Unterschied macht. In Jakobus Kapitel 2 lesen wir: Du glaubst an Gott? Sehr gut, der Teufel auch, und er zittert. Einmal haben die Jünger Jesus gefragt, im Lukas 17, glaube ich, ist das. Da haben die Jünger zu Jesus gefragt: Herr, vermehre unseren Glauben. Herr Jesus, gib uns einen ganz großen Glauben. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Ein Student, wir haben ja eine Bibelschule, hat mir mal ein Senfkorn geschickt, sogar ein Bar. Die sind nur so klein. Jetzt weiß ich, wie es aussieht. Jesus hat gesagt: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann sagt zu diesem Berg: Reiß dich aus und wirf dich ins Meer, und es wird geschehen. Wisst ihr, was Jesus ihnen da gelehrt hat? Meine lieben Jünger, Es ist nicht euer großer Glaube, der was entscheidend ist. Ihr müsst an mich glauben. Das ist entscheidend. Und dann genügt ein Glaube wie ein Senfkorn. Denn ich bin das Objekt, das euch rettet und sonst gar nichts. Nun, könnt ihr mir folgen? Nicht so schwierig, gell? Das ist übrigens ein ganz wichtiges Argument, wenn du mit Menschen redest, die nicht an den Herrn Jesus glauben. Die sagen, ja, du glaubst an Jesus, ich glaube halt an Konfuzius oder sonst jemand. Ja, du kannst ja an irgendwas glauben. Na, du musst überdenken, an was glaube ich. Jetzt wird er dir dann sagen, okay, ich verstehe, es ist das Objekt, an das man glaubt, das dich rettet, nicht der Glaube an sich. Wenn das ein Mensch versteht, ist er schon ziemlich weit gekommen. Aber dann wird er dir sagen, okay, aber warum behauptest du, dass Jesus Christus das Objekt ist? Warum nicht Mohammed? Warum nicht der Glaube der Buddhisten oder was immer? Das Buch der Mormonen, das gibt ja so viele heute. Oder kannst du auch zu den Griechen gehen, Sokrates oder Aristoteles oder was immer. Es gibt viele Gründe. Wir könnten uns da jetzt lange unterhalten, warum Jesus Christus als Objekt. Ich möchte euch nur ein paar kurze nennen. Erstens, einen Grund möchte ich euch sagen. Der Gott, den wir in der Bibel beschrieben haben, ist ein Gott der Geschichte. Und ich bin sehr dankbar dafür. Unseren Gott, den kannst du nachgraben. Du kannst ins Flugzeug steigen, eine Schaufel mitnehmen und kannst in Israel unseren Gott nachgraben. Der hat sich in der Geschichte in den letzten tausenden Jahren immer und immer wieder bewiesen. Ich glaube nicht an etwas, das eine große Vision war, zum Beispiel das Buch Mormonen, das fiel 1840 oder wann mal, das fiel vom Himmel mit goldenen Buchstaben, drei haben es gelesen, glaub's oder stirb. Das ist blinder Glaube. Da ist überhaupt keine Basis, ob es wahr ist oder nicht. Du musst es glauben oder nicht glauben. Nicht so mit der Bibel. Unser Gott der Bibel ist ein Gott der Geschichte. Das sind keine Mythen, das sind keine Märchen, das sind tatsächliche Begebenheiten. Darum, auch wenn ich habe ja drei Kinder, ich fange die Geschichten niemals an, einmal vor langer Zeit war Nebukadnezar. Das ist Blödsinn. Wir wissen, wann Nebukadnezar gelebt hat, wir wissen wo, wir wissen, was er getan hat. Das ist ein geschichtliches Buch. Das sind keine Mythen oder Märchen. Wir haben so viele biblische und außerbiblische Beweise, dass wir wissen, wann, wo, wie und wer. Gott sei Dank, nicht eine Vision vom Himmel und jetzt glaub's. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen Büchern. Wisst ihr, ein Unterschied, der imponiert mir immer sehr. In allen Religionen versuchen Menschen zu Gott zu kommen. Nur in einer Religion ist Gott Mensch geworden. Ein ganz großer Unterschied. Nur der Herr Jesus Christus ist als Gott zu uns Menschen gekommen. Ich bin sehr dankbar dafür. Im Zachariah lesen wir ein schöner Vers. Gott hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung und ist Mensch geworden. Die Bibel hat 66 Bücher. Wie viele von euch wissen das? Einige wahrscheinlich, gell? 66, ist eine kleine Bibliothek. Das sind 66 Bücher, geschrieben über tausende von Jahren. Über 60 Generationen, wir sind jetzt eine Generation, über 60 Generationen wurde dieses Buch geschrieben. Nicht wie zum Beispiel der Koran, den haben die Nachfolger geschrieben und dann hast du das Buch. Das ist über 1000 Jahre geschrieben worden. Geschrieben von 40 oder mehr Männern und Frauen waren beteiligt. Geschrieben von total verschiedenen Leuten. Von Moses, das war ein Staatsmann, der war an der Universität in Ägypten, hat er studiert. Da war der Petrus, das war der Fischer. Der Amos, der Schafhirte, das ist mein Bruder. Dann der Josua, das war ein General. Der Daniel war ein Minister. Salomon war ein König. Paulus war ein Schriftgelehrter. Nehemiah, das war ein Vorkoster, der hat dauernd essen müssen. Der Lukas war ein Doktor. Matthäus war ein Steuereintreiber. Du hast die ganze Palette von allen Personen, die du nur noch denken kannst. Die haben sich nie getroffen, diese Personen. Dieses Buch wurde geschrieben in drei verschiedenen Sprachen, auf drei verschiedenen Kontinenten. Über 100 verschiedene Themen behandelt die Bibel, die sich dauernd widersprechen müssten. Und doch ist von der ersten bis zur letzten Seite ein roter Faden. Nur ein Thema. Gottes Errettung für die Menschheit. Sonst nichts. Und wisst ihr, das fasziniert mich. Es gibt kein anderes Buch, das auch nur annähernd der Bibel gleichkommt. Es gibt noch viele, aber ich höre hier auf. Ich möchte euch nämlich kurz zeigen, was die Bibel selbst sagt. Ist Jesus der einzige Weg oder gibt es noch mehr Wege? In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, da lesen wir, in keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, darin wir selig werden sollten. Das sagt die Bibel. Im 1. Timotheus lesen wir im Kapitel 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Mensch, nämlich der Mensch Jesus Christus. Das ist der eine und einzige Gott. Und jetzt komme ich eigentlich dazu, was ich euch heute sagen möchte, was mir am Herzen liegt. Das Thema ist, von Gott geliebt, haben wir gestern ganz groß gelesen auf dem Plakat. Ja, das stimmt. Wir sind tatsächlich, Gott liebt uns wahnsinnig. Gott möchte jeden Menschen retten, aber zu seinen Bedingungen. Nicht zu deinen. Das ist ein Unterschied, den wir lernen müssen. Wisst ihr, warum ich das sage? Ich reise ziemlich viel rum und ich treffe viele Menschen. Und wisst ihr, was ich sehe? Nichtchristen und Christen vor allem versuchen ständig, sich einen Gott zurechtzumachen, der ihnen passt. Und dann wundern sie sich, warum nichts geschieht in ihrem Leben. Wir müssen wieder ganz neu lernen und liebe junge Leute, ich bin selbst noch relativ jung, glaube ich. Aber heute in unserer Zeit lernt wieder ganz klar den Jesus Christus der Bibel nachzufolgen. Nicht irgendeinen, den du dir zurechtbastelst, der dir passt. Denn Gott spielt nicht mit. Gott liebt dich, aber zu seinen Bedingungen. Er hat nur eine Möglichkeit gesehen, dich zu lieben. Und das war, indem er sein Wertvollstes gab, seinen einzigen Sohn. Und wenn du anders geliebt werden möchtest von Gott, dann sag Gott, tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe nichts mehr zur Verfügung. Ich habe bereits alles gegeben, das ich habe. Und das ist mein Sohn. Mehr habe ich leider nicht. Und wenn du mehr willst, kannst du mit mir nicht leben. Ich möchte euch zeigen vom Alten Testament, es gibt viele Geschichten, ich wähle nur eine raus, dass Gott uns liebt, aber nur zu seinen Bedingungen. Er kann nicht anders. 2. Samuel Kapitel 6, das ist eine Geschichte, die habe ich nie leiden gemocht. Das ist so eine unmögliche Geschichte, weil sie so absolut unfair und ungerecht ist. Das ist die Geschichte, wo die Bundeslade, David, der Mann nach Gottes eigenem Herzen, ein Mann, der Gott liebte, hat gesagt, die Bundeslade, die steht irgendwo in einem Stall, wir müssen die Bundeslade zurück nach Jerusalem bringen. Wenn du nicht weißt, was die Bundeslade ist, macht ja nichts draus. Das war so eine Holzkiste mit Gold überzogen und so weiter. Und in der Stiftshütte wurde die mal gebaut und die haben sie vergessen. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein, ist eine wunderbare Studie, das mal zu studieren, aber das machen wir jetzt nicht. Aber diese Bundeslade wollte David zurückbringen nach Jerusalem, um Gott zu ehren. Eine schöne Sache. Und da lesen wir im 2. Samuel Kapitel 6 und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Alle 30.000 haben gesagt, David, super, das müssen wir tun. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn der Heerscharen, der über dem Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war,
Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, die führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzen, Zittern, Harfen, Tamburin, Rasseln und Zimbeln. Und als sie zur Denne Nachons kamen, da streckte Usa, das ist einer der Söhne, seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrbietigkeit und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken. Wisst ihr was, diese Geschichte konnte ich nie leiden. Da ist der liebe Usa, ein Mann, er geht neben der Lade Gottes, er schaut, dass sie nicht runterfällt, und dann fallen die Ochsen hin, sodass die Lade fast runterfällt und er will sie halten, damit sie nicht in den Dreck runterfällt, und als er sie hält, schlägt Gott ihn tot und er stirbt. Wenn irgendetwas ungerecht ist, dann ist das ungerecht. Habe ich nie verstanden. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wenn du 1. Chronik, Kapitel 15 liest, wisst ihr, was David gemacht hat nach diesem Vorfall? Eine gute Sache. Er hat die Bibel gelesen. Und wisst ihr, was er gelesen hat? Geht zum 1. Chronik 15. Nur ein paar Verse, ich zeige es euch. 1. Chronik 15. Lesen wir Kapitel 1 und 2. Erste Chronik 15, 1. Und David machte sich Häuser in der Stadt Davids, das ist in Jerusalem, und errichtete eine Stätte für die Lade Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf. Also er hat ein Haus gebaut für die Lade Gottes und die kann dann darinnen sein. Damals sagte David: Die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Jetzt geht runter zum Vers 13. Denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, die Leviten, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Wisst ihr, was David gelernt hat? Ja, Gott möchte in Jerusalem sein. Gott möchte zu ihnen kommen. Gott möchte sie lieben, aber zu seinen Bedingungen, nicht zu Davids Bedingungen. In der ganzen Bibel, du liest nie, dass die Bundeslade auf einen Karren gezogen werden soll, sondern immer nur von Leviten getragen. Und Gott setzt da ein Symbol. Liebe Leute, ich möchte euch lieben, aber ich kann nur zu meinen Bedingungen. Geht mal zu Markus Kapitel 14. Markus Kapitel 14, das ist die Geschichte im Garten Gethsemane. Die Nacht, als Jesus verraten wurde und bevor er gekreuzigt wurde. Und in Markus Kapitel 14, Vers 32, das ist, wo Jesus gelitten hat in Gethsemane, weil er wusste, was auf ihn zukommt. Markus 14, 32, und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Übrigens, Jesus war bestürzt und beängstigt. Jesus war es auch. Vers 34. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete: Das, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Dieser Kelch, wisst ihr, was in dem Kelch drinnen war? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Den Jesus getrunken hat? In diesem Kelch war der Abschaum der Welt. Jede Kindesvergewaltigung, jede Abtreibung, jede Lüge, aller Stolz, aller Eigensucht, alles war in diesem Kelch. Und als Jesus das sah, hat er gesagt, bitte Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch mich nicht trinken. Hat Jesus ihn trinken müssen? Ja oder nein? Ja, er hat ihn getrunken. Und wisst ihr, was Jesus dreimal gebetet hat? Er hat gesagt, Vater, wenn es noch irgendeinen anderen Weg gibt, um die Menschen zu retten, dann bitte du mir das nicht an. Und ich habe jetzt einen Vorschlag für euch. Wenn es noch einen zweiten Weg gibt zum Vater, dann habe ich schlechte Nachricht. Denn dann hat Gott der Vater das Gebet seines einzigen Sohnes nicht erhört. Denn Jesus hat gebetet dreimal, Vater, wenn es noch einen zweiten Weg gibt zu dir, dann tu mir das nicht an. Aber er hat es ihm angetan. Daraus lernen wir, es gibt nur einen Weg. Und wenn es einen zweiten Weg zum Vater gibt, dann habe ich schlechte Botschaft. Du brauchst nie mehr beten. Denn Gott erhört keine Gebete. Denn dann hat er das Gebet seines Sohnes auch nicht gehört. Ein letztes noch. Geh zu Lukas 13 und dann beenden wir diesen Morgen. Lukas 13 und Vers 23. Da unterhält sich jemand mit dem Herrn Jesus. Lukas 13, 23. Es sprach aber jemand zu ihm, zu Jesus, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringet danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, ja, wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf unseren Straßen hast du gelehrt, wir waren in Eitlingen, alles Mögliche. Vers 27, und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Weichet von mir alle ihr Übeltäter. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Ringet danach, in die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele versuchen hineinzugehen und können nicht. Habe ich lange nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Wisst ihr warum? Ich rede mit so vielen Menschen. Wisst ihr, was ich erkenne? Die Menschen sagen, ja, ich möchte zum Vater. Ja, ich möchte in den Himmel. Ja, ich möchte Gemeinschaft mit Gott. Aber zu meinen Bedingungen. Und Herr Jesus sagt, viele versuchen hineinzukommen, aber sie können es nicht. Denn ich kann euch nur retten unter einer Bedingung, nur durch meinen Sohn Jesus Christus. Und nicht an den Herrn Jesus Christus zu glauben, sagt Jesus, das sind Übeltäter. Liebe Freunde, ich möchte euch einfach ermutigen, lasst uns ganz neu lernen, Gott zu suchen und mit ihm zu leben, zu seinen Bedingungen. Denn nur dann erlebst du, was Freiheit bedeutet. Morgen Nachmittag haben wir ein Seminar, da werde ich über Freiheit sprechen. Denn ich liebe Freiheit. Das ist mein größtes Gut. Und eine Sache, die ich verteidige bis an den Rest meines Lebens, ist meine Freiheit. Die gebe ich niemandem. Es gibt nur eine Möglichkeit, frei zu sein. Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Es gibt nur Freiheit in Christus. Darum lass dich nicht berauben von all dem Geschwätz, was heute so vorkommt. Unsere Kirchen sind so durchdrungen oft von New Age Gedanken. Das hat nichts mit der Bibel zu tun, wo sie alles Mögliche auftischen. Halte dich am Wort. Ich ermutige dich. Geh keinen Millimeter von diesem Wort ab, denn nur daran und nur darin wirst du frei sein. Alles andere nimmt dich gefangen. Es wird allerdings das Gegenteil behauptet. Alle sagen, ihr seid Fundamentalisten und ihr seid so befangen, ihr seid so eng. Ich möchte euch morgen zeigen, wir sind die Einzigen, die frei sind. Wenn wir Gott ernst nehmen, wenn wir ihm beim Wort nehmen. Ich war vor einem Jahr am Bodensee, da habe ich gepredigt in einer Schule. Und da war ein Junge darin und der hat mir zugehört. Da habe ich sowas Ähnliches gepredigt wie jetzt. Und dann kam der Junge zu mir und hat gesagt, Hans-Peter, ich habe vor einer Woche Jesus in mein Herz eingeladen. Aber nach dem, was du heute gesagt hast, bin ich nicht ganz sicher, ob das der Jesus der Bibel ist. Habe ich gesagt, ich habe jetzt gerade nicht Zeit, aber komm bitte heute Abend zurück, dann reden wir darüber. Er ist nie mehr gekommen. Denn diesen Jesus wollte er nicht. Aber einen anderen gibt es nicht. Es gibt keinen anderen, der dich frei macht. Wir lesen in der Schrift, viele werden sagen, kommen und sagen, ich bin Christus. Glaubt ihnen nicht. Prüft an der Schrift, ob das, was ihr hört, was du glaubst, die Wahrheit ist. Denn nur die Wahrheit macht euch frei. Und ich wünsche mir, dass wir alle frei sein können. Das ist das größte Gut. Und das gibt's nur in Jesus. Lass uns noch beten. Lieber Vater, es ist so ein Vorrecht, dein Wort, die Heilige Schrift zu haben und dich darin zu entdecken und kennenzulernen. Herr, ich möchte dich um Vergebung bitten, da wo wir, die Philosophien dieser Welt mehr geglaubt haben und glauben als dir und deinem treuen Wort. Und Herr, wann immer wir das tun, beschränken wir uns selbst und vor allem, wir tun dir weh, weil wir die Weisheit dieser Welt über dein heiliges Wort stellen. Und so, Herr Jesus, bete ich für uns alle, bete für diese lieben Leute, bete für mich selbst, dass du uns bewahren mögest an den einen wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus, dass wir lernen, mit dir zu leben, uns von dir zurechtlieben zu lassen, zu deinen Bedingungen, nicht zu unseren. Herr, vergib unseren Hochmut, wenn wir so oft dir vorschreiben wollen, wie du zu sein hast, wie du sein musst. Und lehre uns in Demut zu erkennen, dass du ein absoluter, souveräner Gott bist, der nicht unsere Vorschläge braucht, sondern einzig und allein unsere Demut. Vater, danke für dieses Vorrecht deines Wortes. Und ich freue mich über diese Tage jetzt, über das, was gesungen, was gesprochen wird, was wir sehen und hören. Ich bete, dass wir uns untereinander ermutigen, allein an dir festzuhalten, dass wir auch den Mut haben, offen darüber zu sprechen, was uns Probleme schafft, wo wir das nicht glauben können, dass wir hier darüber reden lernen und dass wir vielleicht Hilfe empfangen von anderen Menschen, aber mit Sicherheit von dir. Danke, Vater, jetzt für diesen Morgen. Und ich lege diesen Tag in deine Hände. Ich erwarte große Dinge, denn du bist ein großer Gott. Ja, wir dürfen erwarten, dass heute Menschen zu dir gerufen werden, weil das ist dein Geschäft, das ist das, was du tust. Und es ist einzig und alleine du, der hier wirken möchte, nicht Menschen. Nur der heilige Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das Leben haben, wahres Leben. Amen.